Hochbrisantes Interview jetzt von Matthias Döpfner mit Viktor Orban. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Was Orban hier wieder für Politbomben raushaut, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und an erster Stelle möchte ich auch mal ein Kompliment machen tatsächlich an Matthias Döpfner, weil der hat hier wirklich kluge Fragen gestellt und hat auch zugehört. So ein Interview, wie wir es hier gesehen haben, ist in den öffentlich-rechtlichen Medien aktuell völlig undenkbar. Noch dazu mit jemand wie Viktor Orban. Hören wir jetzt mal rein in dieses Gespräch, was fast anderthalb Stunden geht. Und ich habe euch einfach mal einige der Top-Rosinen hier rausgepickt.
Badly, but we did anyway. The Second World War together with you.
When we were standing on the terrace previously, you said on the left side were the Germans, on the right side the Russians. Yeah. Basically, you know them both.
Absolutely. So we know the Russians and we know that they will remain here. So if somebody thinks that the Russians will disappear from the European politics, it's just a stupid idea. If you are a Hungarian, it's obvious that three centers of power will always remain around you. One is Berlin, it's your country. The other one is Russia. The third one is Istanbul, it's Turkey. So this is the three, this is a triangle which define how Hungary is safe or not. So therefore, I have to find a good solution to all three directions, which is winning situation for the Hungarians. That's what I'm working for. You know, Trojan horse argument is a very simple-minded and primitive. So if you don't have a serious argument to discuss the war, let's say this man has a different opinion than mine, so he is the Trojan horse of Putin. It's very primitive.
But das ist das Spannende, was er hier sagt, weil nämlich Orban ja häufig von unseren Politikern bezeichnet wird als trojanisches Pferd, ähnlich wie die AfD für Putin, ne? Das sind Steigbügelhalter, Büchsenspanner, all diese ganzen Kampfbegriffe von Leuten, die intellektuell nicht in der Lage sind, einen anderen Standpunkt zu vertreten. Und was Orban hier sagt, ist wirklich sehr, sehr interessant. Er sagt, es gibt halt eben für Ungarn diese drei Achsen. Einerseits Berlin, ne? Einerseits Istanbul und es gibt Russland. Und für ihn als amtierenden Ministerpräsidenten dort ist es wichtig anzuerkennen, dass keiner von diesen Achsen jemals verschwinden wird und dass es deswegen in seinem und in Ungarns Interesse ist, mit allen drei eben klarzukommen und zu harmonieren. Und das ist das Spannende, was er nämlich am Anfang noch gesagt hat, dass wenn man irgendwie glaubt, dass Russland nach dem Krieg, wann auch immer dieser endet, in irgendeiner Art und Weise weg von der Bildfläche sein wird und keine Rolle mehr spielt, dann zeigt das einfach nur, wie naiv man ist. Und als nächstes kommt jetzt quasi dieses Argument und die Frage, was wäre aber, wenn Putin jetzt quasi sein Kriegsziel in der Ukraine erreicht, würde er dann nicht einfach immer weiter und weiter machen? Das ist ja das, was man uns auch die ganze Zeit erzählt, weswegen wir jetzt maximal aufrüsten müssen. Schaut mal, was Orban hier antwortet.
Go further. Could you imagine that he would then stop just because he has achieved this goal? So would you think it's possible that he one day even would go to other territories, would expand further, that even Russians in Hungary again could be an option?
Okay, so it's based in my mind, your question is two questions. The first is that whether they will occupy Donetsk or not. If miracle will not happen, they will. This is the reality, whether you like it or not. This is the case. That's the first. Second, what is the power balance between the Russians and Europeans? With all my humble and respectful approach, I think it's ridiculous to say that the Russians will attack the European Union or NATO simply because they are not strong enough. We are far stronger than they are. The European Union, more than 400 million people. Russia is 140 or something like that. Our GDP rocketing the sky. Russia is down. If you put together 27 countries of European Union military capacities, they're far stronger than the Russians. The Russians are not able to occupy the territories of Ukraine for more than 3 years. How are we arguing in Europe that we are weaker than Russia and we are terrified? It's simply not true.
Und genau das ist es, was ich auch immer sage, ja. Warum sollte überhaupt Putin jemals die NATO angreifen? Und dann noch warten, bis wir uns eben maximal aufgerüstet haben. Das heißt, wenn er das machen wollen würde, dann hätte er es doch schon lange bereits getan. Das ist eben der Punkt. Und wie Orban hier völlig richtig sagt, die Kapazitäten, sowohl militärisch als auch was die Soldaten und so weiter angeht, also das Manpower und vor allem auch die Rüstungskapazität der ganzen NATO-Staaten und auch der europäischen Staaten ist ja viel höher als die Kapazität von Russland. Und von daher ist es einfach utopisch zu glauben, dass Russland hier die EU oder irgendwie die NATO-Staaten und so angreift. Das ist nichts anderes als einfach nur diese Aufrüstungsrhetorik, ja.
Recent corruption affairs in Ukraine.
Jetzt geht's um Zelensky, ist auch eine spannende Szene.
And you just recently called President Zelensky part of a war of a corruption mafia. Isn't it then a kind of tactical necessity in order to achieve that goal that America and Europe stand behind the Ukrainian people and the Ukrainian leadership?
Well, my point is more simple than that. The point is that this war kills European Union economically, financially. What we are doing, not to speak about geopolitics and human dimension, economically and financially is just crazy. We have burned already 185 billion euro and our intention is to burn even more.
Also was er hier gesagt hat, dieser Spruch über Zelensky und Teil der Mafia aufgrund der neuen Korruptionsaffäre, ist, weil mittlerweile die EU so geschwächt ist und bereits 185 Milliarden in diesen Krieg gesteckt hat und davon halt nur schwächer und schwächer gemacht wird, auch ökonomisch, und vor allem jetzt noch mehr Geld da reinfließt.
So we finance a country which has no chance to win the war.
Also es wird quasi ein Staat unterstützt, der keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen, laut Orban.
But at the same time there's a high level of corruption and we don't have money for the European Union to make a new boost for our economy, which is suffering a lot because the lack of competitiveness.
Und gleichzeitig, also dieser Staat kann den Krieg nicht gewinnen, hat gleichzeitig ein hohes Level an Korruption. Und das ganze Geld, was dorthin fließt, fehlt der Wirtschaft in der Europäischen Union, die dadurch immer schwächer und schwächer wird.
I'm doing is irrational. So the mafia issue, I would not like to use it politically. I am using it more as a rational basis. Guys, don't continue that.
Es ist also nicht als politisches Argument, sondern als rationales Argument gemeint, um das eben halt nicht weiter fortzuführen. Dann gab es noch hier eine spannende Szene, mehrere übrigens noch, aber die zwei wollte ich euch noch zeigen. Das Bild ist auch gut.
Hungary is blocking European decisions and it looks like our new German Chancellor Friedrich Merz could be successful in stripping the voting rights of Hungary.
Also Merz will quasi das Stimmrecht der Ungarn in der EU entziehen lassen.
In the European Council, would that be the moment when you would leave the European Union?
No. Ob er dann die Europäische Union verlassen würde?
No, but nobody can do that. Just for a very simple reason. Because you could be today and the other one next day. So right of vote will never suspend it in the European Union.
Er sagt, das wird niemals passieren, weil trifft es den einen einmal, dann trifft es dich beim nächsten Mal. Deswegen sagt Orban, wird das niemals passieren, dass Ungarn das Stimmrecht entzogen wird.
No way of that. I'm not blocking any with the European Union. I just would like to clarify certain things. First, where are our money? You know.
Er blockiert auch nichts. Er will einfach nur sagen, wo ist unser ganzes Geld?
What's going on is totally unfair. Blackmailing for political reasons. Blackmailing Hungary financially.
Also Ungarn wird finanziell quasi unter Druck gesetzt und erpresst, was auch stimmt, wie wir wissen, mit den Financial Times Reports und so.
Give the money which belongs to Hungary. So I have to fight for that money, of course. It's not a blocking something, I'm just fighting for, it's a freedom fight on the Hungarian understanding.
That's ja, und das ist das Spannende, ne? Das, was er macht, ist ja, sich einzusetzen für seinen eigenen Staat, für sein eigenes Land und eben darum zu kämpfen um diese Position. Und nur weil so viele andere Länder in der Europäischen Union das nicht mehr gewohnt sind, sich überhaupt für nationalstaatliche Interessen einzusetzen, ne? Nur deswegen wird das dann irgendwie als blockieren und so weiter gewertet. Übrigens, wo ich gerade jetzt hier bin, ne, in Wien, ne, direkt in Fußläufigkeit zum Parlament, dort gehe ich nämlich morgen hin und treffe einige Leute, die ebenfalls für ihre nationale Souveränität und so weiter kämpfen. Da werden wir ein paar spannende Videos noch machen dann. Die werdet ihr schon sehr, sehr bald hier sehen. Und jetzt gehen wir nochmal zum letzten Thema. Und zwar zu Merz, Alice Weidel, AfD und Co.
He has a chance, of course. He has a chance.
You haven't met so far. Why not?
We had discussion not more than 30 minutes once. So I don't have a strong and deep understanding, but...
Are you planning to invite him?
Or? No, he has a standing invitation.
Wahnsinn. Es geht hier um Friedrich Merz, ne? Und Döpfner hat ihn gefragt, ob Merz die Chance hat, der beste Kanzler der Geschichte zu werden. Darauf hat Orban sehr diplomatisch geantwortet und gesagt, ja, er hat die Chance, ne? Dann fragt er ihn, ob er ihn einladen wird. Und Orban hat gesagt, es existiert schon lange eine Einladung an Merz. Das heißt, der hat Merz schon eingeladen, wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten. Und Merz, nach fast einem Jahr seiner Kanzlerschaft jetzt bald, ist immer noch nicht ein einziges Mal bei Ungarn gewesen, bei den Ungarn. So viel zum Thema europäisch denken.
Yeah, but he's too much provo for me, may I say.
Jetzt sagt er, warum? Unter anderem wahrscheinlich, weil Merz eben halt zu sehr pro Krieg eingestellt ist. Dieses Bild hat eben, komm, wir müssen jetzt nur mehr und mehr ausrüsten, damit die den Krieg gewinnen, und dann ist Russland für immer von der Bildfläche verschwunden. Diese naive Darstellung, die er vorher kritisiert hat.
Without Germany, the European position will never be in favor of peace. So if the Germans are not in favor of peace immediately, but to say, of course, justice, please, later, blah, 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 it's war. So if you would like to stop the war in Europe, we need number one Germany.
Und er sagt, solange Deutschland das nicht ändert, diese Position, wird es von der europäischen Seite keine Einigung geben und eben dann auch keinen Frieden geben können. Ja? Also Deutschland ist hier quasi die zentrale Schnittstelle.
He's not that man at this moment.
Instead of a meeting with Merz, you have received Alice Weidel from the AfD, the German right-wing party, to Budapest. How did the meeting go and why did you invite her?
That was one of the biggest surprises of my life.
Because Alice Weidel in Budapest war eine der größten Überraschungen seines Lebens, sagt er.
Previously, I got the news from the media, German media, that she is radical, she is that and that.
Die ganzen Medien haben ihm alle erzählt, sie sei sehr radikal und so weiter.
It's not true.
So I got, I got
a visitor who is more than up to the job. So I was so surprised, especially on economy. She has very clear visions on economy. She explained the best what is the problem in Germany, why it is not competitive, and how could it be improved or repaired, and how it is related to deeper questions, culture and other issues. So
also Orban sagt hier, Alice Weidel wäre absolut geeignet für den Job. Damit meint er natürlich als Kanzler. Das ist natürlich direkt hier wieder die Spitze gegen Merz, die er verteilt. Und er sagt dann, dass Alice Weidel eben vor allem auch ökonomisch sehr gut gebildet ist und sehr genau weiß, was in Deutschland halt falsch läuft.
So that was a big impact I have got from her.
Do you think the AfD would be healthy as a part of the German government or even as the leading party?
Das habt ihr wahrscheinlich eh verstanden. Also ist die AfD denn geeignet als führende Partei in Deutschland oder Teil der Regierung?
AfD is by itself is a surprise to me.
Auch hier sagt er, es ist eine sehr große Überraschung. Und erzählt jetzt noch ein bisschen über Helmut Kohl und so weiter, dass er damals gelernt hat, es darf keine Partei rechts neben der CDU, CSU geben. Das hat er damals von Strauß, von Kohl, er kennt die ja alle, ne? Und hat deswegen auch den Vergleich. Und jetzt sagt er aber, insbesondere auch über Migration, da geht es dann auch noch darüber, sieht man sehr wohl, dass es eine Partei rechts der CDU, CSU geben kann. Und sogar muss, würde ich jetzt noch hier dazu addieren, weil ja eben die CDU, CSU und so weiter immer linker und linker geworden ist. Ja, also ich würde mal sagen, die CDU in der heutigen Zeit ist doch weitaus linker, als ein Helmut Schmidt es jemals war oder so. Ja? Spannendes Gespräch. Schaut es euch mal in kompletter Gänze an. Ich verlinke es hier unten drunter.